SRF 1. Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Die Stadt Zürich reklamiert. Beim Projekt für ein gemeinsames Herzzentrum halte sich der Kanton nicht an die Abmachungen. Mehr günstige Wohnungen. Der Zürcher Kantonsrat sagt Ja zu einem linken Anliegen. Werbung für die Feriendestination Schaffhausen. Mehr Geld braucht es nicht, sagt der Kantonsrat. Archäologie verstehen, dank dem iPad. Das Museum Allerheiligen Schaffhausen hat seine Ausstellung erneuert. Und verstaubter Name, sonst aber top modern. Die eidgenössische Materialprüfungsanstalt EMPA Zübendorf ist heute ein Hightech-Forschungszentrum. Das Wetter morgen sonnig mit 22 Grad, aber eher kühl. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Ein gemeinsames Herzzentrum vom Kanton und der Stadt Zürich soll es geben. So haben es die zuständigen Politiker noch vor wenigen Monaten angekündigt. Quasi ein Herz und eine Seele. Jetzt aber kurz bevor das Zentrum soll eröffnet werden, klingt es wieder ganz anders. Die Stadt Zürcher Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen fühlt sich über den Tisch gezogen und droht damit, aus dem gemeinsamen Projekt auszusteigen. Peter Fritsche.
Das Herz von der Zürcher Gesundheitsstadträtin Claudia Nielsen schlägt im Moment etwas schneller als sonst. Ende September eröffnet das Unispital nämlich sein neu gestaltetes Herzzentrum. Sie, Claudia Nielsen, ist zu deren Eröffnung per E-Mail eingeladen worden. Nur ein Mail. Das macht sie hässig.
Weil ich davon ausgegangen bin, wir haben abgemacht, dass wir miteinander über so gemeinsame Planungen auch miteinander reden. Und das ist jetzt offenbar nicht so.
Ein kurzer Blick zurück. Im Dezember 2012 eine grosse gemeinsame Medienkonferenz. Claudia Nielsen und der kantonale Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger haben dort verkündet, man wolle die Kräfte in der Herzchirurgie in Zürich konzentrieren an einem Ort. Und zwar am Unispital, ab dem 1. Januar 2014. Die Herzchirurgie in Zürich fusionieren, um im nationalen Kampf um die Spitzenmedizin stärker zu werden. Konsequenzen hat die so eine Fusion in erster Linie für das Triemli-Spital, das heute auch Herzoperationen macht. Im Gegenzug, das war mindestens einmal der Deal, sollte Triemli eine andere wichtige Disziplin vom Unispital übernehmen. Die Verhandlungen laufen aber harzig. Claudia Nielsen ist ungeduldig.
Damit wirklich zu den gemeinsamen Zentren käme, bräuchte es jetzt wirklich ziemlich rasch ein wirklich ernst gemeintes Angebot fürs Gegengeschäft.
Weil ohne Gegengeschäft gibt es kein gemeinsames Herzzentrum am Unispital. Das macht Claudia Nielsen auch klar. Am Unispital zeigt man sich auf Anfrage heute Nachmittag irritiert über die Aussagen. Es gebe da offenbar ein paar Missverständnisse, sagt Walter Weder von der Spitaldirektion. Das neue Herzzentrum, das der Herbst aufgänge, sei nämlich extra auch gemacht für einen Zusammenzug.
Das ist auch so gestaltet, dass die Ärzte vom Triemli könnten mit ihren Patienten da dabei sein. Die Verhandlungen finden nach wie vor statt und wir sind jetzt in dieser ersten Phase und hoffen alle, dass wir dann auch übergehen in eine zweite Phase.
Offene Türen also im Unispital für die Herzspezialisten vom Triemli. Der Walter Weder räumt aber ein, dass die Zürcher Herzverschmelzung, die letztes Jahr gross angekündigt worden ist, Verspätung hat. Aus dem Start am 1. Januar nächstes Jahr werde sicher nichts.
Ich denke, es gibt eine gewisse Verzögerung, aber wie gesagt, diesbezüglich ist das auf einer politischen Ebene, wo wir von der Spitaldirektion uns nicht äußern.
Gemeint sind eben die Verhandlungen über das medizinische Gegengeschäft. Die sind offenbar in Verzug, aber sonst laufe alles wie geplant und abgemacht. Das Einladungs-Mail, das Claudia Nielsen so verstimmt habe, sei einfach ein erster kurzer Hinweis gewesen, dass die Gäste sicher Zeit haben an dem Tag der Eröffnung. Alles im Lot bei der Herzchirurgie? So sieht es einmal der Kanton. Der Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger war heute zwar nicht erreichbar gewesen, gegenüber dem Tagesanzeiger hat er aber schon mal gesagt, seiner Ansicht nach laufe immer noch alles so wie geplant.
Mehr günstige Wohnungen im Kanton Zürich. Das will der Zürcher Kantonsrat. Die Linken und Mitte-Parteien haben einen Kompromiss ausgehandelt, der ganz, ganz knapp durchgekommen ist. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit dürfte aber das Volk haben. Sabine Meyer.
Den Kompromiss haben die linken Parteien zusammen mit der CVP und der GLP in den letzten 6 Monaten ausgehandelt. Ein Mix aus einem CVP-Wohnungsvorstoss und der SP-Volksinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum. Der Mitte-Links-Kompromiss verlangt, dass, wenn ein Grundeigentümer dank einer Zonenänderung mehr Geld verdienen kann, weil er z.B. höher bauen darf, dass ihm dann die Gemeinde vorschreiben darf, dass er gewisse Wohnungen günstig vermieten muss. Dazu ein Fazit von rechts vom SVP-Kantonsrat Jakob Schnebeli.
Auch wenn dieser Gegenvorschlag moderater daherkommt als die kantonale Volksinitiative, so ist er nicht weniger eigentumsfeindlich.
Eigentumsfeindlich und vor allem auch kontraproduktiv, die Bilanz von der Carmen Walkerspäh von der FDP.
Mehr Regulierung und weitere Einschränkungen des Grundeigentums sind Schritte in die völlig falsche Richtung. Die Vorlagen sind zutiefst unliberal, eigentumsfeindlich und werden die Wohnungsnot letztlich verschärfen.
Weil bei so Auflagen hat niemand mehr Lust zu investieren und zu bauen. Links hat es logischerweise 180 Grad anders stöhnt. Der Kompromiss sei eine Chance für die Gemeinden, hat Martin Geilinger von den Grünen erklärt.
Wir schaffen heute ein kostengünstiges Werkzeug für die Gemeinden. Ein Werkzeug, das sie einsetzen oder in der Kiste liegen lassen können.
Dazu sei der Vorschlag für Gemeinden auch finanziell interessant, das Argument von Monika Spring von der SP.
Hat es in den Gemeinden genügend bezahlbaren Wohnraum, so geraten weniger Menschen in eine existenzielle Notlage. Und damit haben Kanton und Gemeinden tiefere Auslagen für die Sozialhilfe und die Betreuung.
Und das Ja von der EVP hat Markus Schaaf schon fast philosophisch begründet.
Gar nichts tun ist keine Lösung. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.
90 Kantonsrätinnen und Kantonsräte von SP über die Grünen, GLP bis zu der CVP haben am Schluss etwas gemacht. Der grüne Knopf gedrückt und damit Ja gesagt zum Kompromissvorschlag für mehr günstige Wohnungen. Hauchdünn, mit 3 Stimmen Unterschied, haben sie so die Abstimmung für sich entschieden. Gegessen ist die ganze Sache aber noch nicht. In 4 Wochen kommt das Geschäft nochmal in Rat. Gut möglich, dass dann das Stimmenverhältnis nochmal kehrt. Klar ist darum nur so viel, das letzte Wort hat das Volk. Weil, bleibt es dabei und kommt der Kompromiss durch, dann dürften die Bürgerlichen das Referendum ergreifen. Und kippt es, dann hat die SP schon angekündigt, beharre sie auf ihrer Volksinitiative. Also auch dann hat das letzte Wort das Volk.
Sabine Meyer. Ein anderer Vorstoss aus dem linken Lager hat der Kantonsrat heute abgelehnt. Der Vorstoss hat wollen, dass sich der Kanton Zürich beim Bund dafür einsetzt, dass Kantone selber mitbestimmen können, ob sie ein Tieflager für radioaktive Abfall wollen oder nicht. Die Mehrheit im Zürcher Kantonsrat findet das aber falsch. So ein Tieflager soll nicht dort gebaut werden, wo der politische Widerstand am kleinsten sei, sondern dort, wo es am sichersten sei, hat es zum Beispiel geheissen. Damit hat der Zürcher Kantonsrat anders entschieden als der Schaffhauser. Der hat nämlich so einen Vorstoss auf Bern abgeschickt. Ferien in der Region Schaffhausen. Um noch mehr Leute in Schaffhausen locken, will die Schaffhauser Landtourismus mehr Geld. Das gibt es aber nicht, mindestens vorläufig nicht. Der Kantonsrat hat nach einer fast 4-stündigen Debatte Nein gesagt zum neuen Tourismusgesetz. In allen Parteien gibt es Zweifel, ob mehr Geld für Tourismusförderung tatsächlich auch mehr Touristen würde bringen. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann.
Es ist im Parlament um 3 umstrittene Punkte gegangen. Erstens, kann sich der Kanton Schaffhausen mit seinen tiefroten Zahlen überhaupt leisten, um jedes Jahr 500'000 Franken in Tourismus zu stecken? Sparen ist nämlich angesagt.
Tourismus ist ein nice to have. Es ist nicht etwas, wo wir darauf angewiesen sind, im Gegensatz zu anderen Sachen. Und ich sage, da muss halt der Tourismus auch seinen Beitrag leisten.
Hat Susi Stühlinger von der Alternativen Liste klar gemacht. Punkt 2. Was bringt Tourismusförderung überhaupt? Kommen wegen dem mehr Leute auf Schaffhausen?
Ich glaube, das hängt von Zufälligkeiten ab und eben vor allem insbesondere auch von der Wettersituation.
Hat Jürg Dammer von der SP gefunden. Und Punkt 3. Soll man Gemeinden, Restaurant und Hotel neu darauf verpflichten, dass sie sich jedes Jahr mit einem fixen Beitrag an der Tourismusförderung beteiligen?
Es ist bereits jetzt 4 oder 5 Jahre probiert worden, auf freiwilliger Basis, und offensichtlich hat das nicht geklappt. Und darum braucht es andere Massnahmen, respektive die Zwangsabgaben.
Er will kein Trittbrettfahrer, hat Felix Denger von der FDP gemeint. Es sind 3 Punkte gewesen, wo die politischen Lager quer durchgespalten haben. Zum gerade bei den Zwangsabgaben bleiben. Die einen Bürgerlichen sind vehement dafür gewesen, die anderen haben von staatspolitischer Arroganz geredet. Man hat sich innerhalb der Parteien widersprochen und es sind Allianzen über die Parteigrenze weggebildet worden. Letztlich hat der Rat mit 24 zu 21 einen Rückweisungsantrag angenommen. Die Regierung soll ein neues Tourismusgesetz präsentieren und dabei genauer ausweisen, was Tourismusförderung bringt. Der zuständige Regierungsrat Ernst Landolt ist enttäuscht und weiss noch nicht, wie man diese Forderung erfüllen kann.
Das ist mir völlig unklar, weil ich weiss einfach aus Erfahrung, und da bin ich aber nicht der Einzige, das habe ich nicht erfunden, man kann nicht ausrechnen auf Franken und Rappen genau, wie viel eine Werbemassnahme schlussendlich zurückbringt.
Konsterniert ist auch der Chef von Schaffhauserland Tourismus, der Beat Hedinger. Er ist selber FDP-Kantonsrat, im Ausstand gsi und hat die Debatte darum auf der Tribüne verfolgt. Er hat mehr als einmal den Kopf geschüttelt.
Man redet sogar davon, ist fraglich, ob man eine Tourismusorganisation oder eine Tourismusförderung überhaupt braucht. Und das ist natürlich ein absoluter Schwachsinn. Mit dem grössten Highlight von Europa, mit dem Rheinfall, mit Stein am Rhein, mit der Stadt Schaffhausen, Schifffahrt, überhaupt den Gedanken zu spielen, da muss ich sagen, da hat der eine oder andere jetzt wirklich irgendwo heute Morgen ein schlechtes Wetter gespürt.
Jetzt müssen wir halt Geld ausgeben für eine Studie, wo wir dann auch wieder in Frage stellen können. Der Beat Hedinger hätte gehofft, dass man die Schaffhauser Tourismusförderung endlich auf eine solide Basis mit gesicherten Beiträgen stellen kann.
Zwei 15- und 16-jährige Mädchen sind in Zürich der Parkanlage Arboretum am Mieten gegeben, offenbar sexuell misshandelt worden. Passiert ist es in der Nacht vom Montag auf den Dienstag der letzten Woche, wie die Polizei heute bekannt gegeben hat. Zwei Männer haben die beiden Mädchen zuerst angesprochen, dann sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen. Ein mutmaßlicher Täter hat die Polizei unterdessen verhaftet, der andere ist immer noch auf der Flucht. Die Polizei sucht Umzüge. Ein neues Sicherheitssystem für den Flughafen Zürich. Am Ende der Piste 28 vor dem Flusslauf der Glatt wird ein sogenanntes EMAS-Bremssystem gebaut. Wenn ein Flugzeug über die Piste ausrast, würde es in einer Art Riesenküsse einsinken, so dass es doch noch rechtzeitig anhalten kann. Der Bund hat das so beantragt, vor allem auch darum, weil Piste 28 relativ kurz ist. Dass Flugzeug über die Piste ausrasen, ist eine der häufigsten Unfallursachen im Flugverkehr. Ein Autofahrer hat am Samstag in Zürich einen Verkehrskadett absichtlich angefahren. Dann hat der Fahrer den 14-jährige Kadett noch angepöbelt und ist davon gefahren. Der Kadett ist dabei am Bein verletzt worden. Die Stadtpolizei Zürich hat eine Meldung von 20minuten.ch bestätigt. Passiert ist der Vorfall vor dem Einkaufszentrum Letzipark, wo die Verkehrskadetten jeden Samstag im Einsatz sind. Beim dritten Anlauf klappt es doch noch. Die C-Überquerung in Zürich findet am Mittwoch statt. Nachdem die Überquerung vor der Ferien zweimal wegen dem schlechten Wetter verschoben werden musste, sind die Wetterprognosen für das dritte Datum jetzt gut, wie das städtische Sportamt mitteilt. Die Strecke ist etwa 1,5 Kilometer lang und geht von der Bade Mietenge zu der Bade Tiefenbrunnen. Anmelden kann man sich vor Ort am Mittwochnachmittag von 2 bis 6 Uhr. Der Titelverteidiger GC spielt im Göpp 16-Finale gegen Nio aus der Erstliga Promotion. Das hat die Auslosung ergeben. Der FC Zürich muss bei Lausanne Uschi aus der 2. Liga antreten, Schaffhausen bei Brühl St. Gallen aus der Erstliga Promotion. Das Spiel von dem Göpp 16-Finale findet am Wochenende vom 14. und 15. September statt. Neues aus der Vergangenheit. Das Museum Allerheiligen Schaffhausen wird 75 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es ein Facelifting von der sogenannten Antiksammlung Ebenötter. Die vielen hundert archäologischen Funde aus der halben Welt haben neue Räume bekommen und werden neu präsentiert. Cordelia Fankhauser über die Geschichte von dem Museum und über die neue, alte Sammlung Ebenötter.
Im Museum Allerheiligen haben sie neue Spielzeuge, nämlich iPads. Das sind kleine Bildschirme und dank denen sieht man jetzt ganz genau, was es auf all diesen antiken Objekten von der Sammlung Ebenötter alles drauf hat. Früher hat der Kurator, der Werner Ruttishauser, zum Beispiel von winzigen Schriftzeichen auf einer Vase erzählt und dann gefragt:
Sehen Sie es? Ja, ja. Und jetzt kann man aufs iPad gehen und genau diese Zeichen kann man aufploppen und dann sieht man es natürlich auch auf dem Original und das ist eine wunderbare Hilfe.
Der Werner Ruttishauser hat etwa 500 Objekte aus der antiken Sammlung Ebenötter neu inszeniert. Da läuft man durch einen langen Gang. Links und rechts stehen Vitrinen voller archäologischer Fundstücke, Schmuck, Geschirr oder Musikinstrumente. Und eben, dank dem iPad kann man jetzt auch alle Details ganz genau anschauen. Von neuen Medien, Videos oder Hörstationen ist auch der Museumsdirektor Peter Jetzler begeistert und er setzt im ganzen Haus ein.
Nicht, wenn ich mich zurückerinnere an eigenen kulturgeschichtlichen Unterricht, wenn manchmal Sachen besser visualisiert gewesen wären, dann nachher wäre das so viel spannender gewesen, als wenn man nur gerade so die trockenen Fakten gehabt hat. Ich probiere immer nicht zu überborden, aber dort, wo es wirklich ein Gewinn ist, dort auch die Medien einzusetzen.
Und das Museum Allerheiligen ist heute wirklich spannend und abwechslungsreich und es bietet für alle etwas. 75 Jahre alt ist das Museum. Das ist im Vergleich zu anderen Schweizer Museen nicht sehr alt.
Schaffhausen ist relativ spät zu einem Stadtmuseum gekommen, aber dann gerade zu einem sehr bedeutenden und grossen.
Weil das Allerheilige war von Anfang an ein Mehrspartenhaus. Das heisst, ein Museum, das Geschichte und Kunst, Archäologie und Naturkunde zeigt, erzählte Peter Jetzler. 1938 ist das Museum aufgegangen und 1944 schon wieder zu, weil amerikanische Soldaten haben es irrtümlicherweise bombardiert.
Ja, es sind 77 Kunstwerke hier betroffen gewesen. Ein grosser Teil ist richtig zerstört worden. Ein furchtbarer Verlust.
Aber das Museum hat aus der ganzen Schweiz Bilder geschenkt bekommen und aus den Reparationszahlungen der Amerikaner haben das Werk können ersetzen.
Und so beklagenswerter Verlust ist, muss man auf der anderen Seite sagen, es haben qualitativ ganz hochstehende Werke wieder neu können erworben werden.
1946 ist das Museum Allerheiligen wieder aufgegangen und dann sind ein paar richtig fette Jahrzehnte gekommen. Ausstellungen mit Bildern von Edvard Munch oder über Peru haben das Publikum aus der ganzen Schweiz angelockt und Besucherzahlen sind bis auf 70'000 im Jahr gestiegen. Seitdem ist das Museum zwar immer gewachsen, aber Besucherzahlen, die sind gesunken. Manchmal bis auf etwa 25'000 Besucherinnen und Besucher runter. In den letzten Jahren ist das Museum Allerheiligen für knapp 10 Millionen Franken saniert worden. Die Sammlung Ebnötter wird neu im Parterre präsentiert, darum ist im zweiten Stock jetzt der grösste Raum frei für Sonderausstellungen. Und Besucherzahlen, die sollten wieder steigen, bis auf etwa 40'000 pro Jahr.
Das Ziel ist schon, dass Schaffhausen wieder eine der wichtigen Ausstellungsstationen neben Zürich, Bern, Basel, Genf in der Schweiz werden.
Offensichtlich sind Peter Jetzler und sein Team auf einem guten Weg. Die Albert-Anker-Ausstellung ist ein grosser Erfolg. Die spielerischen Formen und neuen Medien die kommen gut an. Und die Neupräsentation von der antiken Sammlung Ebnötter die ist eine regelrechte Perle.
Cordelia Fankhauser, die neue, alte Sammlung Ebnötter die geht am Donnerstag auf. Schon am Mittwochabend feiert das Museum sein 75-Jahr-Jubiläum, und zwar im Schaffhauser Münster. Der Name tönt ziemlich verstaubt. Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, kurz EMPA. Seit 130 Jahren gibt es die EMPA. Zuerst hat sie vor allem Material für Bauten müssen testen. Vor 50 Jahren ist die EMPA dann auf Dübendorf gezügelt. In der Zeit hat sich die EMPA von der Prüfungsanstalt in ein internationales Hightech-Labor verwandelt, das immer wieder neue Erfindungen präsentiert. Das geht von neuen Socken für Schweizer Soldaten bis zu ganz, ganz kleinen Nanoteilen für die Spitzenmedizin. Christoph Brunner.
Prüfen und testen, das war gestern. Der ganze Bereich ist schon seit 1988 ausgelagert. Weil heute will die EMPA dafür sorgen, dass neue Produkte entstehen können. Das sagt Gianluca Bona, seit 4 Jahren Direktor von der EMPA.
Die EMPA ist heute ein Materialforschungsinstitut innerhalb des ETH-Bereichs, das sich schwerpunktmässig mit nachhaltigen Materialsynthese und mit Technologien beschäftigt. Und durchaus eine Brücke versucht zu schlagen, nämlich heute von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Wir sagen dem auch «the place where innovation starts».
Und es sind ganz unterschiedliche Innovationen, die im Roten Bachsteingebäude an der Glatt zu Dübendorf auf die Welt kommen. Jedes Jahr meldet die EMPA mindestens ein Dutzend Patente an und startet mehrere hundert Projekte mit Schweizer Firmen. In den letzten Jahren hat die EMPA zum Beispiel ein Leintuch vorgestellt, wo Leute, die lange im Bett liegen müssen, keine wunde Stellen am Körper bekommen. Oder neue Socken für die Schweizer Armee. Socken gegen die Blattern an den Füssen der Soldaten. Andere EMPA-Forscher arbeiten Solarzellen, die als Autoscheiben oder Bürofenster Strom produzieren können. Und sogar der Weltfußballverband FIFA arbeitet mit der EMPA zusammen. Im Frühling haben sie das Goal-Linien-System getestet. Also System zum Bestimmen, ob der Böller wirklich ins Goal gegangen ist. Diese Bandbreite sei die grosse Stärke der EMPA.
Wir tun einen den ganzen Bereich von Materialforschung und Technologieentwicklung abdecken, wo wir das Gefühl haben, das hat Relevanz für Schweizer Firmen und für die Schweiz, weil wir eigentlich überzeugt sind, dass man immer wieder an diesen Grenzflächen von diesen verschiedenen Disziplinen wie Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwissenschaften heute Neues kreieren kann. Und ich glaube, der dort die Nase vorne hat, der kann etwas bewirken.
Er sei stolz, dass die EMPA heute in der Forschung so stark sei, sagt der Direktor Gianluca Bona. Gerade in der Medizin zum Beispiel können die EMPA-Forscher vieles revolutionieren.
Nämlich bei den Implantaten. Das Ziel ist, eine Oberflächenbehandlung zu machen bei einem Implantat, das erlaubt, 50 oder 100 Jahre ein Hüftimplantat zu tragen und nicht 15 bis 20 Jahre. Wo wir überzeugt sind, dass es eben auch im Medizinbereich eine Revolution kann entstehen kann.
Und so sorgt die EMPA weit über die Schweiz raus immer wieder für Schlagzeilen. Wenn auch nicht immer nur wegen neuen Forschungen. Im August 1992 zum Beispiel, da ist ein Mann aus Polen bei der EMPA zu Dübendorf an einen Empfangsschalter marschiert, weil er eine Probe von einem seltenen Platinmetall analysieren lassen. Das Röhrchen mit dieser Probe hat er einfach in der Tasche von seinem Hemd dabei gehabt. Der damalige Laborchef hat dann nicht schlecht gestaunt, wo im Labor der Geigerzähler wie wild ausgeschlagen hat. Im Röhrchen war nämlich hochradioaktives Cäsium.
Man hat sofort reagiert und hat auch gemerkt, dass man da mit einer radioaktiven Substanz zu tun hat und hat das sofort isoliert. Und darum hat man das abgefangen und es ist auch nichts passiert.
Der Mann ist verhaftet worden. Und in der EMPA zu Dübendorf steht seither schon in der Spedition ein Geigerzähler, damit man unbekannte Ware schon früh überprüfen kann. So viel Aufregung gibt es aber nur selten. Sonst haben die EMPA-Mitarbeiter aus 50 Ländern ihre Ruhe, um an ihren Forschungen zu arbeiten. Dübendorf sei dafür der ideale Standort, sagt der EMPA-Direktor Gianluca Bona.
Weil er ist in der metropolitanen Umgebung von Zürich eingebettet. Der Standort Dübendorf ist darum auch besonders wichtig, weil Nähe zu Institutionen, Fachhochschulen, ETH, Universität, aber vor allem, weil man da die einmalige Chance hat in der Schweiz jetzt mit dem Areal, wo wir da in Dübendorf haben, auch einen Innovationspark zu kreieren, einen Innovationspark, der uns erlauben wird, grosse und kleinere Firmen zusammenzubringen und neue technologische Fortschritte entstehen zu lassen.
Der Gianluca Bona redet vom Innovationspark auf dem Militärflugplatz Dübendorf, wo Wirtschafts- und Forschungskreis realisieren wollen. Allerdings ist unklar, ob der überhaupt jemals gebaut werden kann. Aber auch ohne den Park ist der EMPA-Direktor überzeugt, seine Forschungsanstalt ist fit für die Zukunft.
Durch Nutzen von unserer Synergie und unserem Know-how haben wir noch eine lange Jahr eine Berechtigung, weil die Welt wird eine komplexer und es braucht ein eingespieltes Team, wie wir es hier haben, in unseren 30 Laboratorien, die sich von einer ganz grossen Palette beschäftigt, die sich kennt, die sich austauscht, die sich aneinander reibt, aber auf die Art auch Neues kreiert.
Der Gianluca Bona, der Direktor der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA, der seit genau 50 Jahren zu Dübendorf daheim ist. Zum Wetter, verglichen mit heute, ist es wieder ein bisschen sonniger, aber immer noch nicht so richtig warm. Da ist Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend regnet es und gewittert es nur noch ganz selten. Es zeigt sich schon wieder länger die Sonne. In der Nacht ruhigt es, die Temperaturen sinken bis auf etwa 12 Grad. Morgen gibt es dann schon wieder recht einen sonnigen Tag. Am Morgen hat es noch ein paar Restwolken, vor allem so zwischen dem Siltal, dem oberen Zürichsee und dem Oberland. Sonst hat es nur wenig Wolken rum. Die Temperaturen steigen morgen zu Horgen und zu Wetzikon auf 21 Grad. In Zürich und in Winterthur wird es 22 Grad und in Schaffhausen und in Eglisau 23 Grad. Am Mittwoch wird es dann noch etwas wärmer, bei rund 24 Grad. Dazu bläst aber noch die Beise. Es gibt aber sehr einen sonnigen Tag.
Regionalschalt Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. Streit ums gemeinsam geplante Herzzentrum von Stadt und Kanton Zürich. Zürcher Stadträtin Claudia Nielsen wirft dem Kanton vor, er halte sich nicht an seine Abmachungen. Das städtische Triemli-Spital werde zu wenig einbezogen. Wenn das so bleibe, sei unklar, ob die Stadt weiterhin bei dem gemeinsamen Zentrum mitmache.
Beim Unispital heisst hingegen, alles laufe nach Plan. Die Spezialisten vom Triemli-Spital werden bei dem neuen Herzzentrum sehr wohl berücksichtigt. Mehr günstige Wohnungen in den Gemeinden vom Kanton Zürich. Zu dem Grundsatz hat sich heute der Kantonsrat durchgerungen, ganz knapp, mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur gerade 3 Stimmen. Das letzte Wort in dieser Sache ist aber noch nicht gefallen. Die Bürgerlichen, die im Rat verloren haben, wollen die Vorlage vors Volk bringen. Nicht mehr Geld für Tourismusförderung Schaffhausen. Der Kantonsrat hat das neue Tourismusgesetz abgelehnt, respektive an Regierungsrat zurückgewiesen. Gegner haben bezweifelt, ob die Tourismusförderung etwas bringt und wollen den Nutzen zuerst einmal genau abklären lassen. Damit muss Schaffhauserland Tourismus mindestens für die nächsten 2 Jahre mit 2 Millionen Franken pro Jahr auskommen. Abgelehnt worden ist das Gesetz mit 24 zu 21 Stimmen. Praktisch alle Fraktionen sind gespalten gewesen. So viel Regionalschau am Montagabend, Redaktion Nicole Malti, Mikrofon Hans-Peter Küenzi. Das Regionalschau gibt es übrigens auch auf dem Smartphone live oder wenn immer Sie wollen. Das App dazu heisst Radio SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.